Ein perfektes Portfolio, gibt es das überhaupt? Die Märkte sind volatil, die Inflation bleibt eine Herausforderung und neue Anlageklassen wie Kryptowährungen oder nachhaltige Investments gewinnen an Bedeutung. Doch wie gelingt es Kapitalanlegern, ihr Vermögen optimal zu streuen, Risiko zu minimieren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen? Mit Philipp Vorndran von der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch spreche ich jetzt darüber, welche Strategien wirklich funktionieren, welche Fehler vermieden werden sollten und wie ein zumindest fast perfektes Portfolio aussehen kann. Schönen guten Tag, Herr Vorndran.
Hallo, Herr Kerscher.
Herr Vorndran, welche grundlegenden Prinzipien sollte denn ein Anleger bei der Zusammenstellung eines Portfolios beachten?
Ja, wahrscheinlich als allererstes nicht die Quadratur des Kreises zu versuchen, so wie Sie es in der Anmoderation gerade gemacht haben. Hohe Renditen, optimal diversifiziert und wahrscheinlich auch noch schwankungsarm. Das wäre natürlich der Traum vieler Investoren. So geht das nicht. Man muss zunächst einmal sich fragen, was will ich denn überhaupt? Was ist meine Zielrendite? Was soll mir mein Vermögen erwirtschaften? Und wenn ich das weiß, dann stellt sich das Portfolio eigentlich relativ einfach auf. Viele kommen heutzutage und sagen, naja, ich will zumindest mal die Inflation schlagen. Haben Sie gerade eben in der Anmoderation auch erwähnt. Das bedeutet aber vor Steuern 4% und ist deutlich schwieriger, als es viele vermuten.
Wenn ich sozusagen Anleger dann frage, dann ist es ja eigentlich immer wieder relativ einfach, was Anleger wollen, nämlich minimierte Risiken und maximierte Renditen. Wie kommt man denn zumindest auf den Weg dorthin?
Das ist das Minimax-Problem, das wir alle schon in unserem Betriebswirtschaftsstudium kennengelernt haben. Ich kann immer nur nach der einen Seite maximieren oder minimieren. Ich kann versuchen, maximale Renditen zu erwirtschaften, dann bedeutet das aber, ich gehe sehr ordentliche, hohe Risiken ein, die ich hoffentlich halbwegs kontrolliere. Oder ich möchte das Risiko minimieren, dann wird das nicht in optimal hohen Renditen Auswirkungen haben. Man muss dann versuchen, sich in dem Spektrum zwischen 0 und 100 selbst zu positionieren.
Wie wichtig ist denn in dem Zusammenhang Liquidität im Portfolio und welche Assets bieten die beste Balance zwischen Rendite und Verfügbarkeit?
Das ist sehr lustig. Ich hatte vor einer Woche mit meiner Frau eine veritable Diskussion um die Bedeutung von Liquidität im Portfolio. Für sie gehört die Liquidität aus dem Portfolio raus. Das ist ein spezieller Teil des Vermögens. Ich bin der Meinung, die Liquidität gehört zum Gesamtvermögen und ist ein integrierter Bestandteil. Warum sie sie draus haben will, ist klar. Sie will keine Gebühren auf Liquidität zahlen. Die Liquidität ist essentiell. Sie ist das Instrument, um temporäre Verwerfungen bei den Bewertungen nach oben etwas abzupuffern oder umgekehrt in ordentlichen Crashphasen dann wirklich zuzugreifen. Ich würde sagen, grundsätzlich ist eine Liquidität in einem soliden Vermögensaufbau um die 10% etwas, was durchaus Sinn macht. Und vielleicht heute etwas mehr und vielleicht am Ende des Crash etwas weniger.
Die Frage der idealen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte haben Sie da mit ja zumindest mittelbar angesprochen. Gibt es die überhaupt für verschiedene Anlageklassen? Also in den Gesprächen, die wir immer wieder führen, wird mir zumindest klar, also Ihr Plädoyer ist eigentlich langfristige Investments.
Ja, definitiv. Und deswegen habe ich auch von 10% Liquidität als neutrale Position gesprochen. Das bedeutet, in meiner Investmentwelt schwankt die Liquidität nicht von 0 bis 100, sondern sie bewegt sich vielleicht einmal zwischen 3% und 20%. Und daraus wird das, was Sie gerade eben aufgeführt haben, schon ganz klar bestätigt. Ich bin nicht der Meinung, dass ich kenne auch persönlich kaum andere, in der Lage bin, Märkte so zu timen, dass es wirklich Sinn macht, solche gigantischen Liquiditätsverschiebungen durchzuführen, sondern man anerkennt, dass man etwas nicht kann und dann sagt, okay, ich habe einen Block, der strukturell ordentliche Renditen bringen. Das sind die guten Aktien. Die liegen im Portfolio wie Steine und werden kaum bewegt, außer es gibt Extrembewegungen.
Wenn man sich ein modernes Portfolio des 21. Jahrhunderts anschaut, sage ich mal, welche Rolle spielen denn Ihrer Ansicht nach darin dann alternative Investments wie Kryptowährungen, Rohstoffe oder Private Equity?
Also Rohstoffe, das ist das Einfachste für mich, das nehme ich komplett raus. Erstens habe ich keine Lagerhallen. Kupfer, Platin oder seltene Erden unterzubringen. Zweitens habe ich keine Ahnung, wie sich diese Instrumente vom Preis her bewegen. Das ist ein so zyklisches, ein so unmöglich zu prognostizierendes Geschäft, dass ich sage, damit habe ich nichts zu tun.
Gold doch.
Gold ist für mich kein Rohstoff, sondern eine ultimative Währung, aber alles andere ist viel zu zyklisch abhängig von der Wirtschaftsentwicklung. Für mich gehört eine Kryptowährung auch nur als Spielzeug in ein selbstgemanagtes Portfolio. Für mich ist es kein Instrument, es in Vermögensverwaltungsportfolien einzusetzen, weil ich keine Möglichkeit habe, einen fairen Wert einer Kryptowährung zu definieren. Und ich habe auch noch keinen anderen gefunden, der in der Lage war, mir diesen fairen Wert zu definieren. Und den muss ich haben, um jemand anderen ein solches Investment ins Portfolio hineinzukaufen. Und dann bleibt Private Equity. Private Equity ist am Ende des Tages eine illiquide Untergruppe von Equity, also von Aktien. Und so wie die auch schon vor 200 oder 300 Jahren als Unternehmensbeteiligungen in ein diversifiziertes Vermögensportfolio gehört haben, so gehören die heute auch rein. Sie müssen allerdings eine ordentliche Prämie gegenüber dem normalen Aktienmarkt aufweisen, weil sie sind illiquide und ich kann sie nicht morgen so einfach verkaufen wie eine Aktie wie Coca-Cola.
Wie lässt sich denn ein Portfolio, und ich weiß, dass es im Augenblick nicht so besonders en vogue ist, aber trotzdem, wie lässt sich ein Portfolio nachhaltig und ethisch vertretbar gestalten, ohne auf Rendite zu verzichten? Geht das überhaupt?
Ja, das geht. Ich würde sagen, der Renditeverzicht ist langfristig nicht besonders hoch, wenn es überhaupt einer ist. Wenn man sich die Nachhaltigkeit halbwegs kaufmännisch herleitet. Wir diskutieren ja in Deutschland regelmäßig in puncto Nachhaltigkeit um sogenannte grüne Investments. ESG bedeutet in Deutschland ja E, also den Natur- und Umweltschutz. Um die Komponente gute Unternehmens- und Staatsführung kümmern sich die wenigsten. Und das Soziale, das ist in Deutschland ja ohnehin etwas, was man innerhalb seines normalen Umgangs pflegt. Wir sind der Meinung, und meiner Meinung nach wird daraus auch wirklich ein Erfolgsmodell für nachhaltiges Investieren, dass es zunächst um die gute Unternehmensführung und die gute Staatsführung geht. Wenn ich sehr viel Zeit aufwende, Unternehmenslenker und Staatslenker nach ihren Wertevorstellungen und nach ihren Anreizsystemen abzuklopfen. Und ich feststelle, dieser Unternehmenslenker, diese Staatslenkerin hat zunächst einmal eine sehr vergleichbare Anreizstruktur wie ich. Das ist die erste Voraussetzung, damit sie mich nicht bescheißt. Und zweitens zielt darauf ab, das Unternehmen und den Staat in guter Verfassung auch in 50 Jahren an die nächsten Generationen weiterzugeben, dann werden solche Personen sehr viel dafür aufwenden, dass es keinen Umweltskandal gibt, dass es keinen sozialen Skandal gibt, dass Kunden nicht regelmäßig beschissen werden und Bürger nicht über das Notwendige belastet.
Dann abschließend jetzt nicht die Frage, welche Aktien denn jetzt vielleicht in Zukunft an Bedeutung gewinnen oder Branchen oder Märkte. Denn was mich jetzt an dieser Stelle interessiert, welche Portfoliostrategien in den nächsten Jahren zunehmend wichtiger werden könnten und an Relevanz gewinnen oder verlieren.
Ich behaupte, für viele globale Investoren außerhalb Deutschlands wird sich gar nicht allzu viel ändern. Die durchschnittlichen Investoren in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz oder in den USA, die haben ihr Portfolio überdurchschnittlich hoch in Realwerten investiert. Aktien eine Rolle, in der Regel um die 50-60%. Die haben einen Bestand an Immobilien, selbstverständlich die selbstgenutzte Immobilie. Die Schweiz ist ein bisschen Ausnahme, aber da kommt es über die Pensionskasse. Und die verfügen über ein halbwegs diversifiziertes Währungsportfolio, in dem Gold eine Rolle spielt. Sie haben, und das ist wichtig, wenig Anleihen. In Deutschland sieht das genau umgekehrt aus. Und ich erwarte, dass wir, was unsere Vermögensallokation angeht in Deutschland, sowohl beim Privaten wie beim Institutionellen, uns ähnlich wie beim Schuldenmachen langsam an den globalen Durchschnitt hinanbewegen werden. Das bedeutet viel größere Bedeutung von Realwerten, als das heute der Fall.
Wertvolle Einblicke in eine erfolgreiche Anlagestrategie und wie sich zumindest ein fast perfektes Portfolio strukturieren lässt, habe ich geführt mit Philipp Vorndran von der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Vorndran.
Gern geschehen.